Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
2 Jahre Pandemie, das ist für Erwachsene schon eine harte Zeit, aber für Kinder viel, viel härter. Wer 8 oder 9 Jahre alt ist, hat andere Menschen lange Zeit nur mit Maske kennengelernt oder nicht mit Freunden spielen können. Wie sehr das die Psyche belastet, damit befassen wir uns heute. Und wir schauen nach Frankreich. Absolventinnen und Absolventen von Unis und Eliteschulen fordern von potenziellen Arbeitgebern, dass sie nachhaltig wirtschaften oder sie können sich andere Nachwuchskräfte organisieren. Und mein Name ist Martin Schütz. Schön, dass Sie zuhören. Die ersten beiden Jahre der Corona-Pandemie waren für Kinder eine große Herausforderung. Wenige soziale Kontakte, gesperrte Spiel- und Sportplätze, Distanzunterricht. Die Liste ließe sich leider noch beliebig verlängern. Welche Folgen das für Kinder im Grundschulalter hat, das soll eine Studie der Bergischen Universität Wuppertal zeigen. Analysiert hat das Professor Christian Huber vom Institut für Bildungsforschung in der School of Education. Schönen guten Tag, Herr Professor Huber.
Hallo Herr Schütz, ich grüße Sie.
Die Daten sind sehr frisch. Sie haben dazu ja noch nichts bisher veröffentlicht. Warum sind Sie jetzt damit rausgegangen?
Wir sind im Prinzip jetzt damit rausgegangen, weil wir gesehen haben, dass das neue Schuljahr naht und wir für das neue Schuljahr einfach auch nochmal so ein bisschen einen Gegenpol aufbauen wurde zur aktuellen Situation, zur aktuellen Tendenz, dass wir vor allen Dingen die stofflichen Lücken der Schülerinnen und Schüler füllen müssen, dass wir hier einen Gegenpol setzen in Richtung emotional-sozialer Entwicklung. Und die scheint mir eben in den meisten Fällen eben zurzeit vor allen Dingen das Problem in den Schulen zu sein.
Also Sie sagen, das wird gar nicht so genau betrachtet, wie stark Grundschulkinder durch die Pandemie belastet wurden. Wie stark ist es denn aus Ihrer Sicht, diese Belastung?
Im Grunde gehen unsere Ergebnisse genau in die gleiche Richtung, wie das beispielsweise die COPSI-Studie vom Robert-Koch-Institut gezeigt hat. Das heißt, die Belastung ist in der Grundschule erstmal grundsätzlich vergleichbar. Ein Unterschied, den wir gefunden haben, ist, dass Kinder in der Grundschule vor allen Dingen Aggressivität bei sich wahrnehmen. Also das heißt, wir haben rund die Hälfte der Kinder, also rund 48% der Kinder, die von sich selber sagen, ich nehme bei mir eine erhöhte Aggressivität wahr. Ein zweiter großer Punkt, den wir gefunden haben, und ich glaube, das wird in der aktuellen Debatte so ein bisschen unterkomplex behandelt, ist, dass die Kinder sich doch erhebliche Sorgen über ihre Zukunft machen. Wir haben rund ein Drittel der Kinder eben, die von sich selber angeben, das Thema Corona bereitet mir Angst, wenn ich an meine Zukunft denke. Und vor allen Dingen finden wir die Kinder eben in einem Zustand, in dem wir davon ausgehen müssen, dass sie für den Unterricht, zumindest ein Teil der Kinder, so nicht in der Verfassung ist, dass sie dem Unterricht folgen können und dass sie vor allen Dingen diese stofflichen Lücken aufholen können.
Das heißt, es sind ja letztlich dann 2 Säulen, die wir haben. Einmal das soziale Lernen und auch das emotionale Lernen und dann das fachliche Lernen. Aber bleiben wir mal bei den sozialen Aspekten. Das, was Sie gerade gesagt haben, Angstzustände, Zukunftsangst, erhöhte Aggressivität. Wie sehr überrascht Sie das?
Das ist im Grunde nicht überraschend, weil wir das ja schon eigentlich seit Beginn der Pandemie und seit dem Beginn der Diskussion um Schulschließung immer in der Weise auch gesagt haben, dass hier ein gewisses Risiko entsteht. Was ein bisschen überraschend ist, und ich glaube, das holt jetzt alle so ein bisschen ein, dass nach Beendigung, wir haben ja so ein bisschen seit Anfang des Jahres so ein Gefühl der Beendigung der Pandemielage und dass sich im Prinzip in den letzten Monaten diese Situation nicht bei den Kindern so ausgewirkt hat, dass es zu einer Entspannung führt, dass die Kinder sich wieder so ein bisschen besser regulieren. Das ist etwas, was uns doch deutlich überrascht. Das heißt, wir können das nicht dem Zufall überlassen, sondern wir müssen hier eben noch bewusst ein bisschen gegensteuern.
Die COPSI-Studie haben Sie schon angesprochen. Zusätzlich gibt es auch noch eine aktuelle Studie der Uni Leipzig, der Abteilung Klinische Kinder- und Jugendpsychologie, die besagt, dass seit Beginn der Covid-19-Pandemie sich Befunde zum eben negativen Einfluss auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen mehren. Und Sie haben es ja eben auch schon gesagt, das ist so ein Dauerausnahmezustand, in dem sich Kinder aktuell befinden. Hat es aus Ihrer Sicht schon mal eine solche Ausnahmesituation in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten für Kinder gegeben?
Ich glaube, so wie wir das betrachten in Deutschland natürlich nicht. Aber wenn wir ein bisschen ins, sagen wir mal, asiatische Ausland gucken, wo es mehrere Pandemien oder zumindest Epidemien in größerem Ausmaß gab, da gibt es auch eine größere Befundlage. Also das, was uns hier derzeit so auffällig erscheint, ist in Asien eigentlich, beispielsweise in China, aber auch in Japan, eigentlich bekanntes Wissen. Und insofern ist es eigentlich nicht überraschend gewesen. Wir hätten das auch schon vorher wissen können und hätten hier auch entsprechend gegensteuern müssen.
Welche Werkzeuge geben uns denn dann die Erfahrungen anderer Länder?
Ich denke, wir müssen hier zwei Dinge machen. Wir müssen lernen, dass die Kinder teilweise ja auch ein Viertel ihres Lebens eben Pandemieerfahrungen gemacht haben und dass die Kinder hier diese Situation in den letzten 2 Jahren aufarbeiten müssen. Das heißt, wenn wir sagen, ein Drittel der Kinder hat Zukunftsängste bezüglich Corona, dann braucht es hier ein Regulativ. Wir müssen versuchen, den Kindern wieder zuzuhören, Raum zu geben und den Leistungsdruck ein bisschen rauszunehmen, damit die Kinder wieder stabilisiert werden. Der andere Teil, auf den wir sehr achten müssen, ist, dass viele Kinder in den letzten Jahren eigentlich Erfahrungen mit Gleichaltrigen, mit Peers komplett fehlen. Das heißt, die haben bestimmte Meilensteine der Entwicklung nicht genommen. Wir haben Lehrkräfte, die berichten, dass die Kinder sehr häufig in Missverständnisse verwickelt werden. Dass wir beobachten das eben auch, und das ist ein Teil unserer Studie eben gewesen, dass die sozialkognitive Informationsverarbeitung der Kinder nicht in der Form ausgebildet ist, wie das bei einem Dritten- oder Viertklässler sonst normalerweise zu erwarten ist. Das heißt, hier haben wir bestimmte Lernerfahrungen, die normalerweise mit Peers gemacht werden, also mit Gleichaltrigen gemacht werden, die nachgeholt werden müssen. So, und das sind mindestens 2 Elemente, neben vielleicht noch anderen Bausteinen, die wir jetzt mit den Kindern, zumindest mit den Kindern, die hier Probleme haben, wieder so ein bisschen in den Blick nehmen müssen.
Sagt Professor Christian Huber von der Universität Wuppertal. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Schütz.
Meine Kollegin Anna Küch, die hat sich in bayerischen Schulen umgesehen und festgestellt, dass jedes 5. Kind ohne Frühstück in den Unterricht kommt. Viele haben auch nichts zu essen für die Pause mit. Im Freistaat wollen das mehrere Frühstücksinitiativen nicht hinnehmen und kümmern sich deswegen darum, dass die Schülerinnen und Schüler nicht mit leerem Magen lernen müssen. Aber die steigenden Lebensmittelpreise machen es den Initiativen zunehmend schwer.
7.30 Uhr in der Mittelschule an der Fernpassstraße in München. In der Schulküche ist schon einiges los. Die Jugendlichen schneiden Gurken, waschen Obst und füllen Müsli in Schüsseln. Dann wird alles auf einem Tisch schön angerichtet. In einer Viertelstunde, Punkt 7.45 Uhr, wird gefrühstückt.
Ich esse Kirsche und Pfannkuchen, ja, und Saft.
Ah, lecker. Erdbeere, Saft, alles.
Immer mit dabei die Klassenlehrerin in der Mittelschule, Tamara Götz.
Also das ist unser Schulfrühstück. Das haben wir jetzt schon mehrere Jahre. Wir waren mit einer der ersten Schulen, die daran teilgenommen haben. Und wir haben uns eben entschieden, ja, mit der Bedürftigkeit ist ja bei älteren Kindern so ein bisschen schwierig und stigmatisierend. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir das für die Deutschklassen anbieten, weil die in der Regel immer bedürftig sind und von daher oft Frühstück morgens ausfällt.
Statt die bedürftigen Schüler bloßzustellen, gibt es einfach Frühstück für die ganze Klasse. Die Jugendlichen kommen aus Syrien, aus Rumänien, aus Bosnien oder Afghanistan. Beim Frühstücken kommen sie zusammen, sprechen mit ihren Freunden, lernen Deutsch und starten gemeinsam in den Tag.
Uns ist eben auch wichtig, dass die Schüler beim Einkaufen, beim Vorbereiten und auch nachher beim Aufräumen mit dabei sind, dass sie eben sehen, dass das auch ein Aufwand ist, ja, das, was das auch kostet und welche Produkte wir auch kaufen. Da legen wir auch Wert drauf, als ganz viel Obst und Gemüse.
Lebensmittel werden aktuell aber immer teurer. Und das wird zunehmend zum Problem für Frühstücksprojekte. Das in der Mittelschule an der Fernpassstraße wird, wie 138 andere Schulfrühstücke in Bayern, vom Projekt Denkbar des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands versorgt. Finanziert zum einen über Spenden und zum anderen über Hilfen aus dem Sozialministerium. Und die reichen angesichts der explodierenden Lebensmittelkosten nicht mehr aus, sagt Projektleiterin Sieglinde Stanzel.
Wir bekommen jetzt auch aktuell vom Sozialministerium nicht mehr Geld deswegen, was wir aber jetzt dringend nachhaken müssen, weil einfach wir mit dem Geld, das wir momentan bekommen, nämlich 1,50 pro Kind pro Frühstück inklusive der Kosten für die Betreuung, das ist viel zu wenig. Das reicht nicht mehr und es ist der gleiche Betrag seit 8 Jahren.
Mindestens 2 Euro pro Kind bräuchte es, um die Kosten einigermaßen zu decken. Und die Nachfrage ist enorm. Viele Schulen beantragen jetzt auch für die neuen Willkommensklassen ein Frühstück. Die letzten 2 Jahre mit Lockdowns und Distanzunterricht waren für die Frühstücksangebote vieler Initiativen eine schwierige Zeit, sagt Barbara Renner. Sie arbeitet bei der Stiftung Brotzeit, die 2009 von der Schauspielerin Uschi Glas gegründet wurde und deutschlandweit 288 Schulen mit Frühstück versorgt.
Kaum ging da wieder eine Tür auf an den einzelnen Schulen, waren wir schon da. Nicht mit unserem Buffet, das war einfach nicht möglich durch die Corona-Vorgaben. Aber wir haben gesagt, Hauptsache die Kinder haben etwas zu essen und haben Tüten vorkonfektioniert, Frühstückstüten.
Gründe, warum Kinder morgens mit leerem Magen in die Schulen kommen, gibt es viele. Bei manchen fehlt das Geld, andere Eltern arbeiten im Schichtdienst und können den Kindern nichts hinstellen. An der Mittelschule Fernpassstraße in München ist das Gegenteil der Fall. Die Jugendlichen sind an diesem Morgen satt und zufrieden. Lehrerin Tamara Götz klatscht in die Hände.
Dann fangen wir an mit dem Aufräumen. Du machst die Stühle hoch. Und wer hat noch nichts? David? Abwaschen ist aber heute nicht so viel. Dann starten wir.
Denn auch das gehört zum Frühstück dazu, bevor es wieder ins Klassenzimmer geht.
Unter dem Hashtag Ich bin Hanna hat im vergangenen Jahr bei Twitter eine Diskussion begonnen, die viel Beachtung bekommen hat. Es ging um schlechte Arbeitsbedingungen für junge Forscherinnen und Forscher in Deutschland. Und zu diesem Thema kommen jetzt neue empirische Daten vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, kurz DZHW. Und darüber möchte ich mit Dr. Kolja Brides sprechen, Experte für Bildungsverläufe und Beschäftigung am DZHW. Hallo, Herr Dr. Brides.
Schönen guten Tag.
Eine zentrale Kritik war vor einem Jahr, die Verträge sind zu kurz. Hat sich die Laufzeit mittlerweile verändert?
Die Verträge sind im Schnitt tatsächlich etwas länger geworden. Allerdings insbesondere, wenn man auf die Laufzeiten von Promotionen schaut, stellen wir schon fest, dass es da noch deutliche Diskrepanzen gibt und die Verträge zumindest gemessen an der durchschnittlichen Dauer einer Promotion und eigentlich auch an der normierten Dauer von 3 Jahren deutlich zu kurz sind. Sie liegen so bei, je nach Studie, zwischen 20 und 29 Monaten. Also insofern gibt es zumindest dort doch deutliche Diskrepanzen nach wie vor.
Das heißt, in der Regel haben junge Forschende, junge Wissenschaftlerinnen gar nicht die Chance, mit so einer Stelle bis zu ihrer Promotion zu kommen.
Das ist in vielen Fällen tatsächlich so. Man darf natürlich nicht vergessen, dass es gelegentlich auch Kurzzeitverträge gibt, die dazu dienen, um quasi zum Abschluss der Promotion zu kommen oder aber auch zwischen verschiedenen Projekten zu überbrücken. Allerdings sollte das natürlich eher der Ausnahme und nicht der Normalfall sein. Wir sehen aber, dass es dann doch relativ häufig diese Kurzzeitverträge gibt. Und an der Stelle ist die Kritik sicherlich gerechtfertigt.
Wie sieht es grundsätzlich mit Vollzeitstellen aus? Auch die soll es ja im Grundsatz geben, aber wer bekommt die?
Das ist sehr fächerspezifisch. Es gibt eine Empfehlung der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die ja viele Projekte fördert. Da gibt es auch fachspezifische Empfehlungen für, die zwischen 65% und 100% variieren. In den geisteswissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen Fächern liegt das meistens eher bei den 65%. Vollzeitstellen findet man dann eher in den ingenieurwissenschaftlichen Fächern. Insofern ist das eigentlich sehr stark durch das Fach eben geprägt.
65% bedeutet das auch für die Menschen, die einen solchen Vertrag haben, dass sie davon leben können? Oder ist das eine durchaus auch ökonomisch angespannte Situation?
Wir sehen in unserer Studie, dass ab einem Einkommen oder einem Stellenvolumen von unter 65% sehr häufig gesagt wird, dass das Geld eigentlich dann nicht mehr reicht. Und insofern ist das sicherlich die Untergrenze. Es gibt ja auch Forderungen, dass Promotionsstellen generell auf 100% laufen sollten. Und angesichts sozusagen der dann doch relativ knappen Mittel bei 65%, finde ich diese Forderung generell auch nicht ungerechtfertigt. Ob es dann immer auf 100% laufen muss, ist natürlich noch die Frage. Sozusagen klar ist, 65% sind die Untergrenze und etwas mehr dürfte sicherlich in vielen Fällen auch gerne sein.
Dass sich etwas ändert, ist das eine Reaktion der Politik? Also in der vergangenen Woche haben wir ja gesehen, dass das Berliner Abgeordnetenhaus das vom Senat überarbeitete Landeshochschulgesetz verabschiedet hat. Und das betrifft ja auch die promovierten Nachwuchsforschenden, dass die früher eine Anschlusszusage für eine unbefristete Beschäftigung bekommen sollen. Also ist das ein Zeichen dafür, dass die Politik das Problem gesehen hat und reagiert? Oder ist das etwas, was in ihren Zahlendaten noch ohnehin gar nicht festzustellen ist?
Also es gibt auf jeden Fall relativ viele Debatten darüber und zumindest das, was man so mitbekommt, ist eigentlich schon klar, dass über die Vertragslaufzeiten sicherlich diskutiert werden wird und sicherlich auch über die Stellenvolumina mit diskutiert werden wird. Allerdings ist eigentlich schon klar, dass man sozusagen an den Stellen sicherlich Handlungsbedarf sieht und es auch Veränderungen geben wird.
Welche Richtung werden die gehen?
Also es ist sicherlich zu erwarten, dass das Thema Vertragslaufzeiten nochmal zur Sprache kommt und es vielleicht nicht unbedingt Untergrenzen gibt, aber sozusagen schon irgendwie Vereinbarungen, zumindest dann eben auch auf Hochschulebene, das sehen wir zum Teil auch schon, dass zum Beispiel Erstverträge eine Mindestlaufzeit haben sollen, die dann möglicherweise bei Promovierenden sich an den 3 Jahren orientiert.
Jetzt haben wir eingangs gesagt, der Auslöser war ja eigentlich ein Protest derjenigen, die es betrifft. Was sagen Ihre Daten darüber, wie die das aktuell empfinden, die Forscherinnen und Forscher? Sind die zufrieden mit ihrer Situation? Sind die sehr unzufrieden? Was überwiegt da?
Die Leute sind schon sehr zufrieden mit ihrer Beschäftigung. Das, was ihnen sozusagen eher Sorge bereitet oder wo die Unzufriedenheit größer ist, sind so Fragen der Arbeitsplatzsicherheit, Planbarkeit der Karriere. Das sind die Punkte, an denen es sich sozusagen dann bricht und die eben auch dazu führen, dass diese Debatte ja im Moment ja doch relativ intensiv und deutlich geführt wird.
Sagt Dr. Kolja Bridis vom Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
In Frankreich versorgen Kaderschmieden und Eliteschulen wie beispielsweise die Sciences Po oder die ENA, die versorgen Konzerne und Verwaltungen traditionell mit talentiertem und motiviertem Nachwuchs.
Campus und Karriere. International.
Aber an vielen französischen Instituten macht sich ein Umdenken der AbsolventInnen bemerkbar. Die Karriere muss mit dem eigenen sozialen und ökologischen Bewusstsein vereinbar sein. Das bedeutet, sie wollen nicht bei irgendeinem Unternehmen anheuern, das beispielsweise den Klimawandel mitverantwortet. Meine Kollegin Susanne Krause hat den Studierenden in Frankreich zugehört.
Hello everyone.
Abschlusszeremonie an der École des Hautes Études Commerciales, HEC, traditionsreiche Handelsschule in Paris, eine Kaderschmiede. Von der Bühne aus bittet Anne-Fleur Goll, frisch diplomiert, ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen, die Rolle und Verantwortung zu hinterfragen, die sie als HEC-Absolventen für die Wende hin zu einem nachhaltigen System hätten.
In the transformation of our system towards sustainability.
Sie selbst habe an ihrer Schule kürzlich die Bewegung der Rebellen mitgegründet. Nach einigen Monaten unbeschwerten Campuslebens an HEC stieg in mir tiefe Enttäuschung auf. Ich realisierte, dass die hier in Aussicht stehenden Karrieren Hauptgrund für den Umweltkollaps sind. Sie wolle kein Rädchen im Getriebe des Business as usual sein, erklärt Anne-Fleur Goll unter Applaus. Ähnliches sagten vor einigen Wochen 8 Absolventinnen und Absolventen der renommierten Pariser Agraringenieurschule bei ihrer gemeinsamen Diplomfeierrede. Mitglieder des Collectif des Agros qui Befürcht, der Agraringenieure, die überwechseln hin zu einem nachhaltigeren System.
N'attendons pas le 12e rapport du GIEC.
Warten wir doch nicht auf den 12. Klimabericht, der nachweist, dass die Staaten und die multinationalen Firmen nie etwas anderes getan haben, als die Probleme zu verschärfen und der seine letzte Hoffnung in Volksaufstände setzt. Ihr könnt jetzt überwechseln.
Vous pouvez bifurquer maintenant.
Das Video ihrer Rede wurde in 3 Wochen über 12 Millionen Mal angeklickt. Die angehenden Agraringenieure appellierten an alle, denen an einer sozialeren und nachhaltigen Welt liegt, sich am 1. Juni-Samstag vor ihrem jeweiligen Rathaus zu treffen. Lola Keraron vom Collectif des Agros qui Befürcht nahm am Treffen in Nantes teil.
C'était super touchant, quoi, en fait, de voir des gens qui avaient des parcours hyper différents.
Es war sehr berührend, weil dort Leute mit sehr unterschiedlichem beruflichen Hintergrund zusammenkamen. Umweltaktivisten oder auch Informatikingenieure, die eine sinnvollere Tätigkeit suchen. Nicht nur in Nantes sind da interessante Dinge in Gang gekommen. An vielen Universitäten entstehen Diskussionsgruppen. Mancherorts will man bei Diplomfeiern unserem Beispiel folgen.
Es gibt in anderen Zeremonien die Remise de Diplôme in den größten Schulen de France. Ich weiß, dass es Dinge gibt,
Manche französische Eliteschule überdenkt nun ihr Lehrprogramm, um mehr Basiswissen zu Klimawandel und Artenvielfalt zu vermitteln. An der Handelsschule HEC sollen, angestoßen von der dortigen Rebellengruppe, ab kommendem Semester in allen Kursen Umweltfragen integriert werden. Als Vorreiter gilt Mines Paris Tech, die traditionsreiche Ingenieurkaderschmiede. Seit September 2019 ist hier ein neuer, gemeinsam mit Studierenden ausgefeilter Lehrplan in Kraft. erklärt der hauseigene Programmchef Frédéric Fontane.
Ça veut dire qu'on estime que tous nos élèves ingénieurs doivent être sensibilisés de façon.
Wir gehen davon aus, dass all unsere Studierenden für das Thema nachhaltige Entwicklung sensibilisiert werden müssen. Für die Erstsemester haben wir ein Modul namens Erde und Gesellschaft eingeführt, insgesamt 120 Stunden. Pflichtprogramm ist das Thema auch in den restlichen zwei Studienjahren. Angeboten werden zudem Optionen zur Spezialisierung im Bereich nachhaltige Entwicklung. Inspiriert wurde diese Reform vom Collectif pour un réveil écologique. 2018 verfassten Studierende mehrerer Eliteeinrichtungen ihr Manifest für ein ökologisches Erwachen, aus Frust über mangelndes Interesse am Thema Nachhaltigkeit bei potenziellen künftigen Arbeitgebern. Nachdem das 30.000 Studenten signierten, formierte sich das Autorenteam zum Kollektiv. Das klopft das Umweltengagement von Firmen ab, so Loïc Bonifacio vom Collectif pour un réveil écologique. Wir haben auf LinkedIn über 100.000 Follower. Wenn wir da vom mangelnden Umweltbewusstsein einer Firma berichten, erhalten wir mehr Likes, als das Unternehmen für eigene Kommuniqués bekommt. Da werden die Betriebe aus Sorge um den potenziellen Nachwuchs hellhörig und treten auf uns zu, um gemeinsam die Dinge voranzubringen.
Oui, ça fait bouger des lignes.
Eine Minute vor drei haben wir es. Das war's für das Bildungsmagazin für Campus und Karriere. Nach den Nachrichten Corso Kunst und Pop. Mein Kollege Ulrich Biermann befasst sich unter anderem damit, welche Folgen steigende Paketpreise für Plattenläden haben. Mein Name ist Martin Schütz. Machen Sie es gut.